Nicht wahr?
Aber nutzbar.
Der systemische Psychotherapie-Podcast.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Podcast Nummer 3.
Heute auch mit einem Gast, aber gerade habt ihr vor allen Dingen erstmal den Namen gehört, den es jetzt endlich gibt. Wir hatten ja zu Vorschlägen aufgerufen und es gab tatsächlich jemanden, der uns einen Vorschlag geliefert hat, den wir dann noch ein bisschen ergänzt haben.
Genau, und zwar war das während eines Kurses für die systemische Approbationsausbildung und aus der Gruppe war Achim von Dietersheim, der uns den Namen ein bisschen ähnliche Form davon genannt hat, den ihr jetzt eben schon nach der Jingle gehört habt.
Und jetzt heißt es der systemische Psychotherapie-Podcast, nicht wahr, aber nutzbar.
Ab jetzt wird das der Name sein und lieber Achim, wir danken dir ganz herzlich für diesen Vorschlag und du wirst dir ein Buchpräsent verdient haben. Wir müssen eben noch mit Enno aushandeln, welches Buch es denn genau gibt.
Genau, das werden wir klären und heute freuen wir uns, dass wir zum allerersten Mal einen Gast bei uns begrüßen. Bisher haben wir es ja nur zu zweit gemacht und diskutiert und deswegen sagen wir heute Abend, wir freuen uns wirklich ganz besonders. Herzlich willkommen, Jochen Schweizer.
Guten Abend.
Wir freuen uns wirklich, dich zu sehen. Es ist ja insofern ein bisschen was Besonderes, weil Enno und ich, wir heute das erste Mal nebeneinander sitzen, sonst ist es ja immer auf die Ferne. Und du bist in Heidelberg, wir sind in Berlin und wir freuen uns sehr, dass du heute an diesem Pfingstmontagabend mit uns zusammen bist. Es ist wirklich eine besondere Ehre, dass du den Auftakt unserer Gäste machst.
Wollen wir hoffen, dass der Heilige Geist sehr reichhaltig über uns ausgegossen wird.
Ja, genau. Der Podcast kommt zwar viel später, aber im Moment ist Pfingsten, genau, passt. Und wir freuen uns sehr, dass wir jetzt so eine knappe halbe Stunde die Möglichkeit haben, mit dir ins Gespräch zu kommen und das ein oder andere, was vielleicht auch gerade so unsere ZuhörerInnen interessiert, dann auch zu fragen.
Und haben gerade überlegt, wie sehr wir dich wohl vorstellen müssen, Jochen, weil ich würde ja fast sagen, man müsste dich eigentlich gar nicht vorstellen. Können wir aber gerade nochmal überlegen, weil ich denke, jeder, der in der systemischen Szene irgendwie drin ist, und das werden ja die meisten unserer HörerInnen sein, wird von dir schon gehört haben. Entweder weil er sie dich persönlich kennt oder weil er sie etwas von dir gelesen hat, bei dir eine Fort- oder Weiterbildung gemacht hat. Von dem her wäre fast der Vorschlag, dass wir direkt loslegen.
Ja? Ich glaube auch. Wobei ein Bonmot am Rande, ich wurde letzt gefragt, die Teilnehmerin unseres ganz neuen Kurses kannten den Namen Jochen Schweizer, vor allen Dingen natürlich vom Lehrbuch, und fragten dann aber irgendwann, ob das der gleiche wäre mit diesen Events sozusagen, die stattfinden würden. Wahrscheinlich etwas, was du auch häufiger hörst. Und da habe ich gesagt, nein, es ist nicht der gleiche.
Das ist mein trauriges Schicksal, wenn Leute sagen, ja, sind Sie der? Und dann weiß ich schon, dass ich sagen muss, da muss ich Sie wahrscheinlich enttäuschen.
Dafür bist du der Jochen Schweizer und mit dem freuen wir uns jetzt ins Gespräch zu kommen.
Super, genau. Und wir haben schon mal so ein bisschen gedacht, Mensch, Jochen, wenn wir jetzt hier zusammensitzen und du bist jetzt ja so ein bisschen am Ende deiner beruflichen Laufbahn. Wir haben dich ja neulich verabschiedet vom Uniklinikum in Heidelberg, sodass du ja auch auf einige Jahre zurückblicken kannst. Und eine Sache, die mir irgendwie am Herzen liegt, ist, dass die Leute dich jetzt nicht nur irgendwie jetzt so fachlich, kennen sie dich vielleicht auch schon oder dich jetzt irgendwie noch besser kennenlernen, sondern auch ein bisschen was Persönliches von dir erfahren, weil das ist ja meistens das, was vielleicht nicht in den Lehrbüchern steht. Und deswegen würde ich dich gerne sowas fragen, wenn du so auf dein Berufsleben zurückschaust und es so vielleicht eine, oder wahrscheinlich sind es mehrere Sachen so, ne, aber so vielleicht eine Sache gibt, von der du sagst, Mensch, auf die bin ich vielleicht auch besonders stolz oder über die freue ich mich besonders, dass sie irgendwie so gelungen ist, irgendwie das war irgendwie eine gute Sache. Was würdest du sagen, was wäre das für dich?
Ja, ich glaube, es sind 5 verschiedene Sachen, aber ich muss ja eine auswählen. Das Interessante ist, sie sind alle um das Jahr 2000 herum gestartet und sie sind alles wenn du so willst, soziale Systeme, die um ein Thema herum sich konstruiert haben und wo entweder dieses soziale System schon existierte, ich aber die Gelegenheit hatte, irgendwie an der Weiterentwicklung mitzumachen. Und es gibt auch zwei Dinge, von denen ich denke, dass ich sie auch dann unterstützt von anderen, aber doch auch selbst erfunden habe. Das ist einerseits in den Jahren ab 1997 das sogenannte SYMPA-Projekt, also der Versuch in psychiatrischen Kliniken, einen systemischen Arbeitsstil zu intensivieren mit ganzen Teams. Und das andere ist ein bisschen später der Versuch unter dem Label medizinische Organisationspsychologie, eine systemische Inhouse-Beratung in Krankenhäusern zu etablieren, wo wir jetzt auch gerade noch am Ende meiner Tätigkeit ein Sammelband herausgebracht haben, wie man sowas in dem Fall in einem Universitätsklinikum gut machen kann. Aber wenn ich gefragt bin, worauf ich am meisten stolz bin, dann sind es vielleicht die 6 Jahre im Vorstand der DGSF, weil es dafür eigentlich keine Blaupause gibt oder gab. Vielleicht erinnere ich das auch, weil mit Enno jemand hier sitzt bei euch, der da ja ganz wesentlich mit dran beteiligt ist. Und ich würde das deshalb auswählen, weil ich selten in einem ehrenamtlichen Tätigkeit so viel gelernt habe am Stück und auch so ein Erlebnis von Wirksamkeit gehabt habe, vielleicht in einem Sektor, wo andere es gar nicht suchen, sondern eher sagen, naja, da irgendeiner muss es ja machen. Und mein Erlebnis war, wir mussten es nicht machen, sondern wir haben es mit großer Leidenschaft gemacht. Und die vor allem stilistischen, aber auch inhaltlichen Sachen, die uns dabei begegnet sind, die fand ich schon zum Teil unwahrscheinlich. Und in diesem Sinne bin ich da besonders stolz drauf.
Ja, spannend. Vielen Dank erstmal für die Punkte. Ich gehe mal zu den ersten Punkten gerade zurück, weil ich finde, das SYMPA-Projekt ist ja etwas, was auch ja, sich wirklich noch stark verbreitet hat und was ja vielleicht auch so etwas ist, wo man nicht unbedingt mit gerechnet hat, weil erstmal Psychiatrie, Akutpsychiatrie und systemisches Arbeiten, ich will nicht sagen, scheinbar gegensätzlich erscheint, aber doch irgendwie nicht unbedingt sehr artverwandt, zumindest wenn man die allermeisten Psychiatrien sich vielleicht irgendwie so anschaut oder den Eindruck, den man da gewinnen kann. Und deswegen würde ich auch gerne etwas fragen, was schon ein bisschen auch mit einem Teil unserer Zuhörerschaft zu tun hat. Wir haben ja viele Menschen, die jetzt ihre praktische Tätigkeit in psychiatrischen Kliniken verbringen und die fast häufig ein bisschen darunter zu leiden scheinen oder das auch so ausdrücken in den Seminaren, dass sie das System als so wenig kompatibel erleben zu ihrer Idee von systemischer Grundhaltung, von wie man irgendwie systemischer, psychotherapeutisch auch arbeiten könnte in diesen Kliniken und so. Und ich finde, SYMPA ist ja immer so ein bisschen das Kontra-Beispiel. Und trotzdem können ja nicht alle nur in den SYMPA-Kliniken ihre PT-Zeit verbringen. So. Und vielleicht magst du ein bisschen was darüber sagen, wie du das erlebt hast, so Kompatibilität, Inkompatibilität, systemisches Arbeiten und Psychiatrie und was SYMPA da vielleicht anders macht und was auch andere Kliniken davon noch so lernen können.
Ja, also wenn ich mit der traurigen Nachricht anfangen kann, das SYMPA-Projekt, daraus kann man, glaube ich, als junge Kollegin, die gerade in der Approbationsausbildung steckt, nicht viel beeinflussen. Wir haben das gut machen können in Kliniken, wo zumindest die Chefärztin oder der Chefarzt selber infiziert sind und wo es auch schon eine Vorarbeit gab, häufig in einem sozialpsychiatrischen Sinne. Also, dass man mit den Leuten spricht, dass doch zahlreiche Symptomatiken auch sich einen Sinn, nicht bei allen, aber doch bei einer ganzen Reihe, sich einen Sinn ermitteln lässt, warum ein Mensch gerade jetzt so reagiert. Also das SYMPA hat Voraussetzungen, an die es gebunden ist. Und die können nicht von jungen Anfängern leider Gottes hergestellt werden. Ne? Also das ist sozusagen der traurige Teil der Nachricht. Was steckt drin in Sympa? In Sympa steckt im Wesentlichen eine andere Gesprächskultur drin. Und zwar in Grundidee an einer erfolgreichen Behandlung sind zumindest drei Parteien beteiligt, nämlich die Klinik, der Patient und die Angehörigen. Und wahrscheinlich als vierte große Gruppe sonstige Vor- und Nachbehandler. Also diese vier Parteien. Und die Erfahrung ist, wenn die gut zusammenarbeiten, dann werden psychiatrische Aufenthalte angenehmer für alle Beteiligten, eleganter, freudvoller. Und das lohnt sich für alle diese Parteien. Wie haben wir das oder wie kriegen das die Leute in den Sympa-Kliniken hin? Im Prinzip, indem sie Meetings veranstalten, wo diese Parteien aufeinandertreffen, die mit einer bestimmten Haltung moderiert werden, nämlich gut, dass sie da sind. Wir brauchen sie. Wir brauchen sie einerseits als Menschen, die mithelfen können, dass das eine gute Behandlung wird, weil sie kennen den Patienten am besten. Und wir können ihnen aber auch anbieten, auch über ihre Probleme in diesem Moment zu sprechen. Das heißt, es kann auch für sie was bei herauskommen. Das sind sozusagen die Versprechen. Und das muss sich bewähren, vor allem in besonders kritischen Situationen. Das sind nach unserer Erfahrung Situationen der Freiheitseinschränkung. Also wenn ein Patient nicht raus darf. Das sind Situationen, wo es Konflikte gibt über Medikation. Hat ein bisschen nachgelassen, war früher heftiger. Das sind Konflikte eventuell über Diagnosen, beziehungsweise wie mit den Diagnosen umgegangen wird. Das so, sind so die drei Reibepunkte. Und wir haben das extra in der Akutpsychiatrie gemacht, weil wir sagten, da ist es am schwierigsten. Und wenn es da klappt, dann klappt es in der Kinderpsychiatrie, dann klappt es in der Psychotherapiestation, dann klappt es auch in der, wahrscheinlich sogar auch in der Suchtstation.
Okay. Und geht es weiter mit Sympa?
Zum Glück ja, auf einem nicht sehr boomartigen, aber doch recht regelmäßigen Level. Ich glaube, wir haben inzwischen das in 15 Kliniken gemacht. Wir haben mit 4 Kliniken 2003 angefangen. Also es hat kein hohes Tempo. Wir machen allerdings auch bisher noch nicht so viel akut Werbung, weil wir alle, die da beteiligt sind, noch relativ viel anderes zu tun haben. Also keiner von uns lebt davon, Sympa zu verbreiten.
Ja, und könntest du vielleicht, wenn jetzt einer irgendwie von den Zuhörern sagt, Mensch, in der Klinik habe ich noch gar nie gearbeitet. Ich habe so ein bisschen so eine Vorstellung, wie so von, du hast ja schon was von Gesprächskultur erzählt. Woran könnte man es festmachen, dass man sagt, Kliniken, die das Sympa-Projekt durchlaufen haben, was würdest du sagen, bestenfalls woran würde man es hinterher, diese Kooperation, ne, von der du gesprochen hast, woran würde man es vielleicht erkennen?
Also man würde es an sehr konkreten Details des Gesprächsverhaltens erkennen. Wir haben das übrigens 2004 mal untersucht. Es gibt von Günter Schiebeck eine Ratingliste systemischer Interventionen. Und da haben wir 2-Minuten-Schnipsel auf Video aufgenommen und haben festgestellt, dass bestimmte Sachen im Verhältnis vor und nach dieser Weiterbildung häufiger werden. Das ist zum Beispiel Auftragsklärung, zum Beispiel die Frage, was wäre für Sie ein gutes Ergebnis dieser Behandlung oder woran würden Sie erkennen, dass es Ihnen hinterher besser geht oder was müssten wir tun, damit Sie zufrieden sind mit der Behandlung? Also Auftragsklärung war ein wichtiges. Dann war ein wichtiges positive Konnotation oder nenne ich vielleicht erstmal Suche nach Ressourcen. Also wir wissen, dass es Ihnen dreckig geht. Aber gibt es Sachen, die immer noch funktionieren, obwohl so vieles im Argen liegt? Das wäre ein Beispiel, Suche nach Ressourcen. Eine sehr fortgeschrittene Variante, die lange braucht, bis sie internalisiert ist, wäre die positive Konnotation. also einem Symptom einen positiven Zweck zu unterstellen in einer Art und Weise, dass der Patient sagt, ja, ja, genau. Und das ist fortgeschritten. Das wird man nicht am Anfang machen. Dann sicherlich auch nochmal Fragen nach dem größeren System. Also wenn man öfter hört, was würde Ihre Mutter dazu sagen oder was würde Ihr behandelnder Arzt dazu sagen, wenn wir das jetzt so und so machen würden. Das kann man, glaube ich, recht schnell hören, wenn man so mit der systemischen Gesprächsführung vertraut ist und man kann es auszählen und nachweisen.
Ich merke gerade, ich hänge noch so ein bisschen bei der traurigen Nachricht, die du am Anfang hattest für die Tias oder die PT-Leute, dass so eine Veränderung in einer solchen Klinik wahrscheinlich nicht von denen ausgehen wird, die da in einer Art PraktikantInnen-Status da reinkommen, zumindest nicht in dem Sinne, dass es den Rahmen dafür gibt mit Leitungs, nicht nur Einverständnis, sondern auch Interesse und so weiter daran. Ich habe gerade so gedacht, du bist aber jemand, der das medizinische Feld und das psychiatrische Feld ja auch von innen und von außen ganz gut kennt. Ich weiß, dass du selber mit einer Kinder- und Jugendpsychiatrie gearbeitet hast, viel Supervision gemacht hast in psychiatrischen Kliniken und so. Mhm. Hättest du denn vielleicht noch andere Hinweise, wie man als systemischer Therapeut, Therapeutin, Pia, die neu in so eine Klinik kommt, ich will nicht sagen gut überleben kann, aber wie man ein gutes Leben dort vielleicht haben kann oder was du, wenn man dich fragt, den jungen Menschen so mit auf den Weg geben würdest, dieses Feld so gut kennen?
Ja, also vielleicht zunächst noch doch noch mal eine halbgute Nachricht. Auch die jungen Leute werden ja älter. Und die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass wenn es einem von denen gefallen hat, dass er in 10 Jahren da auf einer Dauerstelle sitzt, vielleicht auch als leitender Psychologe. Und dann beginnt das. Dann kann man die Sachen, glaube ich, mit beeinflussen und kann zum Chef auch sagen, ich habe da gehört und wollen wir nicht mal. Mhm. Also der Weg vom blutigen Anfänger zum Experten ist manchmal relativ kurz, auch in Nicht-Pionierzeiten. Aber du hast dann eine gute Frage danach noch weitergestellt. Wie kann ich mir es gut gehen lassen? Ne? Also meine eine Idee wäre, keine Feindbilder aufbauen. Davon auszugehen, dass auch dieser Oberarzt oder diese leitende Krankenschwester im Herzen ein verdeckter Systemiker ist. Er weiß es nur noch nicht. Weil er hat noch nicht so viel davon gehört, er hat noch nicht so viele gute Beispiele gesehen davon. Und das kann man ja ändern. Man kann ja erzählen von Sachen, die man gehört hat. Aber ich glaube, Voraussetzung ist, dass man nicht mit so einer Robin Hood-Mentalität da reingeht oder sagt, ihr Idioten, das ist ja ein blöder Laden hier, sondern mit einer freundlichen. Also die Klinik, in der ich 4,5 Jahre gearbeitet hatte, hatte auch nicht systemisch obendrauf stehen. Aber wir haben es zum Beispiel geschafft, mit den sozialen Jugendlichen damals Rundtischgespräche einzuführen, die lange Zeit vorgehalten haben. Und man gewinnt auch Follower sozusagen, also jetzt nicht im Social-Media-Sinne, wenn man das freundlich betreibt.
Ich habe mich auch gerade noch an eine Kollegin erinnert, die gerade ihr PT1 in der Klinik macht und vielleicht sowas, was du gerade gesagt hast, da schon so umgesetzt hat, weil es gab irgendwie eine Schwierigkeit, dass sie sich bei einer Situation, wo sich eine Patientin suizidiert hatte, nicht gut begleitet gefühlt hat. Und das hat sie auf eine Art und Weise dem Chefarzt gesagt, an dem Fall ein Chefarzt, dass er sich hinterher entschuldigt hat dafür, wie das gelaufen ist. Und das hat möglicherweise auch was mit dem zu tun, ne? Dass selbst wenn man irgendwie in einer schwierigen Situation, die ja für alle eine schwierige Situation ist, es dann irgendwie trotzdem noch schafft, eine Traurigkeit oder eine Schwierigkeit irgendwie so auszudrücken, dass man es dem anderen nicht nur irgendwie so vor die Füße kippt, sondern irgendwie wirklich so kooperativ irgendwie sagt, dass der andere auch sich dazu irgendwie positionieren kann und bestenfalls auch was draus lernen kann.
Ja. Ich habe ja für mich die Idee entwickelt, dass es explizite und implizite Systemiker gibt und dass beides gar nicht viel miteinander zu tun haben muss. Also ich hatte zwei Doktorfelder, die ich für systemische Genies hielt, obwohl sie, der eine hat das Systemtheorie abgelehnt, der zweite hat gesagt, ich habe keine Ahnung davon. Also das waren Hans Thiersch und Reinhard Lemp in Tübingen. Wir haben uns sehr gut verstanden, obwohl sie meinen theoretischen Hintergrund ziemlich gaga fanden. Oder jedenfalls problematisch der eine und irrelevant der andere. Ich glaube, dass wenn man davon ausgeht, ich würde nie sagen, ich bin ein Systemiker und das dauernd vor mir hertragen und deshalb bin ich hier der Bessere von uns beiden. Ich glaube, damit macht man sich schwer.
Ja.
Das heißt nicht, dass man sich anders leicht macht, aber damit macht man sich auf jeden Fall schwer.
Ich habe gerade gedacht, das ist auch eine schöne Überleitung zu einer anderen Frage. Ich bin ein Systemiker, aber ich würde es vielleicht nicht so von mir hertragen. So. Ich habe gerade gedacht, so als systemischer Psychotherapie-Podcast, wenn wir so auf den systemischen Psychotherapeuten Jochen Schweizer mal einen Blick irgendwie werfen, ich so die Frage stellen würde, wie du deinen systemisch-psychotherapeutischen Stil oder ja, vielleicht Stil am ehesten beschreiben würdest, was da vielleicht am markantesten ist. Ja. Wie würde so eine Beschreibung lauten oder aussehen?
Also wahrscheinlich einen sehr aktiven Stil, eher viel fragend, viel redend, manchmal zu viel, sehr, also ein Vorteil, was ich glaube ich gut kann, ist in einer Gruppe von Leuten in ganz schnellem Tempo zwischen den Menschen und ihren Anliegen hin und her wechseln. Also diese vielgerichtete Parteilichkeit, Multidirectionality, wie es die Amerikaner sagen, das fällt mir, glaube ich, sehr leicht. Und das ist, glaube ich, ein bisschen eine Persönlichkeitsfrage oder wie man aufgewachsen ist. Ich habe ja eine etwas chaotische Einstiegszeit gehabt. Ich habe 1979 angefangen in Boston bei Satir-Schülern. Habe dann, weil ich das kreativ, aber chaotisch fand, am Ende dieses Sommers noch ein Praktikum bei Minuchin und Co. gemacht, also strukturelle Familientherapie. Und bin dann nach Deutschland gekommen und habe in der Stirlin-Abteilung damals gerade den Kontakt mit der Mailänder-Gruppe mitgekriegt, also dem zirkulären Fragen und den paradoxen Interventionen, sodass ich sehr schnell so eine lebhafte Mischung kennengelernt hatte, die, glaube ich, eine Zeit lang brauchte, bis sie sich gesetzt hat. Und ich glaube, geblieben ist ein aktiver Stil mit viel Fragen und der einen Unterschied macht, ob ich mit sehr reflexiven Klienten zu tun habe. Dann würde man mich, glaube ich, so im Heidelberg-Mailänder-Stil sehr stark wahrnehmen. Wenn man aber eine Situation hat, wo zum Beispiel aufgrund von Sprachschwierigkeiten und Dolmetscherschwierigkeiten mit geflüchteten Menschen etwa oder auch mit einer ganzen Reihe Unterschichtfamilien oder insbesondere mit Kindern und Jugendlichen, wo das mit dem Reflexionsniveau noch nicht so ausgeprägt ist, dann wird man mich, glaube ich, eher als einen Minuchin-Schüler wahrnimmt, der dann mit den Leuten rausgeht, der einen Spaziergang unternimmt, der irgendein Spiel anfängt oder sagt, lass uns mal eine Videoaufnahme von der Szene machen. Mhm. Okay. Das ist, glaube ich, meine Hauptunterscheidung, ob ich mit sehr reflexiven oder eher sehr handlungsorientierten Menschen zu tun habe. Und je nachdem das eine oder das andere. Was ich natürlich sehr gerne mache, weil ich das auch bei den Bostonern von vornherein gelernt habe, ist die Arbeit mit Skulpturen. Und das mache ich aber nur mit Menschen, wo ein starkes Vertrauensverhältnis da ist und wo die sich selber damit behaglich fühlen, mit diesen symbolischen Methoden.
Du hast jetzt schon ein paar Mal das Wort Familientherapie benutzt und auch so als deine Anfänge gekennzeichnet. Jetzt ist es für einige, die jetzt vielleicht auch neu anfangen, aber vielleicht auch für eine ganze Reihe, die schon eine ganze Zeit lang dabei sind, so dass sie es vielleicht mehr gewohnt sind, im Einzelsetting zu arbeiten. Und ich würde dich gerne fragen, hast du einen Tipp, ne? Man ist jetzt da mit einer Person irgendwie so zugange und hat jetzt vielleicht so und so viele Stunden schon bewilligt bekommen, So, und die Idee ist ein bisschen, oh, jetzt sollte man vielleicht, oder vielleicht auch den Anspruch, vielleicht wird es auch vom Institut her gefördert, irgendwie, dass man doch möglichst auch im Mehrpersonen-Setting arbeitet. Und man trotzdem so Schwierigkeiten vielleicht haben kann, boah, wie leite ich es irgendwie ein oder wo traue ich es mich, kann ich es hinterher halten? Gibt es irgendwas aus deiner Erfahrung, was du da vielleicht als Tipp geben könntest?
Ja, also Mehrpersonensetting ist am einfachsten, wenn man gleich damit anfängt. Also wenn man es nicht in ein Einzelpersonensetting hinterher einführen muss, weil es dann als eine, weil es dann nicht das Gegebene erscheint. Und die Frage ist ja ein bisschen, was flagge ich als systemischer Therapeut aus? Wenn ich jetzt ein Schild an meine neue Kassenpraxis machen würde, würde ich ganz sicherlich das Wort Paar- und Familientherapie hinschreiben. Also ich würde hinschreiben, systemische Therapie, Paar- und Familientherapie zum Beispiel. Oder an Endostelle würde ich vielleicht hinschreiben, Multifamilientherapie, wenn ich das machen würde. Ne? Die Frage ist, was steht auf dem Schild draußen drauf? Und dann ziehst du genau die Menschen an, die das suchen, was, wenn du das anbieten willst. Ne?
Wenn wir gerade so bei schon den unterschiedlichen Therapieströmungen, Richtungen so gewesen sind, wenn wir so einen kleinen Ausblick in die Zukunft noch mal wagen. So jetzt systemische Therapie im Kassensystem, in Teilen muss man ja sagen, angekommen, was die Erwachsenen zunächst mal betrifft. Aber und du als wirklich absoluter Kenner, und das finde ich so spannend, auch nochmal zu hören, wie du selbst bei den Pionieren oder deren SchülerInnen dann gelernt hast an den unterschiedlichen Stellen und überschaust jetzt eine unglaublich lange Zeit der systemischen Therapieentwicklung in den letzten Jahrzehnten. Was ist denn so deine Prognose, Vision, wie sich das in den nächsten vielleicht 10 Jahren und darüber hinaus weiterentwickeln wird? Also wo siehst du so die Entwicklungsstränge der systemischen Psychotherapie in der näheren und etwas weiteren Zukunft?
Wenn die Kollegen Wege finden, kollegial zu arbeiten, und zwar auch ungewöhnlich kollegial. Wir hatten zum Beispiel im Institut für Familientherapie in der Mönchowstraße, hatten wir immer ein Team hinter der Scheibe. Das waren aber alles nicht hochbezahlte, fertig approbierte. Das waren häufig Psychologiestudenten im 6-Wochen-Praktikum. Das heißt, wenn ich das jetzt auch nochmal zu tun hätte, ich würde, glaube ich, regelmäßig Praktikumsstellen anbieten, wahrscheinlich 3, die sich so im 14-Tages-Rhythmus die Klinken in die Hand geben und würde denen aber entweder in einem Reflecting-Team der neueren Art, also mit im Raum oder hinter einer Einwegscheibe im traditionellen System eine Aufgabe in dem Team geben. Damit habe ich auch die ökonomischen Probleme nicht gelöst, aber überschaubarer gemacht. Aber da braucht es, glaube ich, ein bisschen, also man muss sich klar machen, diese ganzen berühmten Urleute, die hatten nicht dauernd Teams mit 4 oder 5, ich sag mal, habilitierten und 3-mal ausgebildeten Systemikern dabei. Da waren ganz viele Studenten oder Hausfrauen oder Sozialarbeiter am Anfang in ihrem praktischen Jahr. Ja, und da kommen ja jetzt auch neue Herausforderungen zu. Also wir sind ja jetzt noch mal stärker in einer multikulturellen Gesellschaft. Das wird noch weiter zunehmen. Das Sprachthema wird noch an Bedeutung gewinnen. Also wir werden immer mehr Therapie machen mit Menschen, für die Deutsch nicht die Muttersprache ist und wo vielleicht auch das Sprachlevel, was sie erreichen, recht begrenzt ist. Also das ist eine neue Herausforderung, finde ich. Also wie spricht man mit Leuten, wo man gar nicht wirklich dieselbe Sprache über B1 oder B2 hinaus teilt? Also die Herausforderungen sind reichlich.
Ja, und das könnte auch fast schon irgendwie ein gutes Schlusswort sein. Wir danken dir ganz herzlich, lieber Jochen, dass du dir Zeit genommen hast, uns ein bisschen aus deinem Berufsleben, aus dem reichen Berufsleben zu erzählen. Du hast ganz viele Entwicklungen nicht nur miterlebt, sondern mit angestoßen. Das ist uns eine Ehre auch so, dass du unser erster Gast bist. Und ja, in dem Fall möchten wir uns schon verabschieden.
Darf ich noch was sagen?
Ja, na klar.
Ich will die Gelegenheit noch zu einer Schleichwerbung in eigener Sache nutzen. Noch nicht mal Schleichwerbung, sondern ganz direkte. Okay. Ja. Wahrscheinlich kommt am Ende dieses Jahres ein Buch von mir heraus, das ist ziemlich sicher letzte, was ich schreibe. Es wird den Titel tragen, ich hätte da noch eine Idee. Und der Untertitel, persönliche Geschichten aus 45 Jahren systemischer Therapie und Beratung. Und da werden solche Dinge, wie wir sie heute kurz angesprochen haben, in größerem Umfang auch verhandelt werden.
Das passt total super, weil ich wollte gerade noch sagen, dass ich an so vielen Stellen jetzt Nachfragen hätte und irgendwie gerne noch nachgefragt hätte. Da merkt man dann, wie die Zeit oder wie kurz die Zeit an der Stelle ist, weil es einfach total spannend und interessant war, mit dir einmal so durch diesen Themenkreis durchzugehen. Und insofern ganz toll, diese Werbung, die wir dann gerne unterstreichen. Ich werde es auf jeden Fall lesen und mich freuen, dann noch ein bisschen weiter da Dinge kennenlernen zu können und vertiefen zu können. Also dir ganz, ganz herzlichen Dank. Sebastian hat es gesagt, wirklich eine große Ehre, dich als ersten Interviewgast in unserem Podcast dabei zu haben. Und Dankeschön dafür. Unseren Zuhörerinnen und Zuhörern sagen wir, ihr wisst, wo ihr uns findet. Und am 1. des nächsten Monats dann ein nächster Podcast, vielleicht auch wieder mit einem Interviewgast. Das schauen wir mal und auf jeden Fall wieder reinschalten und streamen.
Super. Und herzlichen Dank nochmal an alle, die uns viele Namen vorgeschlagen haben. Es waren wirklich eine ganze, ganze Reihe an Vorschlägen. Und jetzt ist der geworden. Aber danke an alle, die sich daran beteiligt haben. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.